willkommen zu meiner Podcast-Folge Nummer 170 von Roxys Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast oder vielleicht schaltest du heute auch zum ersten Mal hier ein. Dann heiße ich dich natürlich recht herzlich willkommen und freue mich wirklich sehr, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Ich kann mir ja schon gut vorstellen, dass du heute aus einem ganz besonderen Grund eingeschaltet hast. Vielleicht liegt es an meinem heutigen Interviewpartner. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, aber ich werde heute mit einem Sebastian Fitzek sprechen. Kennst du den Namen? Also, Spaß beiseite. Es geht ein riesengroßer Traum für mich heute in Erfüllung. Ich hatte wirklich die Ehre, ich kann es immer noch kaum glauben, ich hatte die große Ehre, Sebastian Fitzek zu interviewen. Und hier möchte ich ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Agentur von Sebastian Fitzek richten und sagen. Denn die haben das möglich gemacht und das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich werde das nie vergessen und es ist einfach unglaublich. Ich werde heute auch noch ein bisschen rumstottern oder Fangirlen nennt man das ja heutzutage. Ich werde hier meine Freude darüber auf jeden Fall ausleben in dieser Folge. Aber ich habe natürlich nicht ohne Grund mit Sebastian Fitzek gesprochen. Nein, heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag, denn heute erscheint sein Buch Schreib oder stirb. Und das hat er nicht alleine geschrieben, nein. Er hat einen ganz, ganz tollen Co-Autorenpartner, sagt man das so? Ich sag das heute so. Und zwar Micky Beisenherz, kennt man auch auf jeden Fall. Eine ganz, ganz spannende Mischung, finde ich. Und falls du jetzt wirklich nicht weißt, über wen wir hier reden, ist das natürlich auch überhaupt kein Problem. Falls du nur das Buch nicht kennst, das ich dir heute vorstellen möchte, ist es auch kein Problem, denn ich werde dir heute das Buch von vorne bis hinten vorstellen, dir mein Feedback, also eher gesagt mein Fazit sagen, nennen, mitteilen und das alles ohne Spoiler. Ja, vielleicht wirst du ja dazu angeregt, das Buch ebenfalls zu lesen. Das wäre natürlich grandios und dann würde ich mich auf jeden Fall auch freuen, wenn du dich bei mir meldest und wir uns ein bisschen über das Buch austauschen. Denn du kannst dir ja sicher sein, sobald ich eine Podcast-Folge über ein Buch aufnehme und online stelle, hat mir das Buch auf jeden Fall gefallen. Ich werde nicht spoilern. Und dementsprechend kannst du diese Folge hier ganz beruhigt vor oder nach dem Lesen des Buches anhören. So viel zu mir und meinen Podcast-Folgen und meiner kleinen Vorstellungsrunde hier. Ich lese dir jetzt erstmal den Klappentext des Buches vor und glaub mir, der hat es echt in sich. Ich glaube wirklich, dass du nach dem Klappentext auf jeden Fall schon mal Lust hast, das Buch zu lesen. Ich meine, der Titel klingt ja auch schon wirklich sehr, sehr vielversprechend. Schreib oder stirb. Ich stelle mir hier eine Paniksituation vor, wo man einfach ja vor ein Ultimatum gestellt wird. Das waren meine ersten Gedanken, als ich den Titel zum allerersten Mal gelesen habe. Ich hatte die große Ehre, eine Druckfahne des Buches zu bekommen. Ich habe das Buch schon im Januar, glaube ich, gelesen. Also wirklich ganz, ganz spannend. Ich musste die ganze Zeit meinen Mund halten und durfte nicht darüber sprechen. Und wenn du mich kennst oder mich schon länger verfolgst, weißt du, ich bin eine sehr, sehr große Quasselstrippe. Geheimnisse kann man wirklich bei mir gut aufbewahren, aber ich verrate meine eigenen Geschenke an Verwandte oder Freunde schon 30 Jahre vorher, weil ich es nicht abwarten kann und muss es denen vorher sagen. Dementsprechend kann Sebastian Fitzek sowie Micky Beisenherz sich wirklich glücklich schätzen, dass ich meinen Mund gehalten habe. Also das Geheimnis habe ich für mich behalten. Jetzt kommt erstmal der Klappentext. Los geht's! Karl Vorlau, mysteriöser Patient einer psychiatrischen Privatklinik, behauptet, vor Monaten die 7-jährige Pia entführt und an einen geheimen Ort verschleppt zu haben. Über seine Tat will Vorlau nur mit einem einzigen Menschen reden, dem ebenso humorvollen wie unkonventionell arbeitenden Literaturagenten David Dollar, dem Vorlau ein diabolisches Angebot macht. Der Agent soll ihm einen Verlagsvorschuss von 1 Million Euro verschaffen. Für einen Thriller mit dem Titel »Ich töte was, was du nicht siehst«. Ein Geständnis in Form eines True-Crime-Romans über das Schicksal der kleinen Pia. Als Belohnung verspricht Vorlau, Dollar zu einem Helden zu machen, der das Mädchen in letzter Sekunde vor dem sicheren Tod rettet. Sollte Dollar den Auftrag jedoch ablehnen, will Vorlau nicht nur Pia sterben lassen, sondern auch das Leben des Agenten für immer zerstören. Okay, jetzt mal ganz ehrlich, wie klingt das? Klingt das nicht nach Spannung pur? Also, Ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Gedanken. Nach diesem Titel und nach dem Klappentext war für mich klar, ich möchte das Buch lesen. Falls du das Buch wirklich noch nicht kennen solltest oder generell Sebastian Fitzek oder Micky Beisenherz, dann kurz zur Erläuterung. Sebastian Fitzek ist Deutschlands berühmtester, bekanntester und erfolgreichster Thriller-Autor. Ja. Und dementsprechend, wenn man Sebastian Fitzek hört, denkt man direkt an Blut, an Thriller, an Spannung, an Psychoterror, an so viel Schlimmes, leider. Er ist wirklich sehr sympathisch, aber er steht halt für sehr, sehr viele böse Dinge in seinem Autorenleben, was seine Bücher betrifft. Und dann haben wir Micky Beisenherz. Und Micky Beisenherz ist eine echt coole Socke und auch mega lustig unterwegs. Hat schon so viele verschiedene Dinge in seinem Leben gemacht. Dieser Mix ist echt sehr spannend. Heißt, wir haben Fitzek-Thrill und Beisenherz-Humor. Also wir können hier keinen reinen Thriller erwarten und das finde ich echt so spannend. Jetzt kann es natürlich sein, dass du beide Autoren nicht kennst. Deshalb möchte ich dir jetzt ein paar Seiten aus dem Buch vorlesen, damit du den Schreibstil kennenlernst und einfach mal schaust, ob du gut in die Story, in die Geschichte reinkommst. Und ja, ich glaube, das ist ziemlich ausschlaggebend für eine Entscheidung, ob man ein Buch lesen möchte oder nicht. Du hast jetzt die Chance, die Folge hier kurz zu pausieren, es dir nochmal so richtig schön gemütlich zu machen, vielleicht auch das ein oder andere zum Naschen zu holen. Und dann setzt du die Folge weiter fort und ich beginne mit dem Vorlesen. Los geht's. Prolog. Als ich wieder zu mir kam, stellte ich zwei Dinge fest. Erstens, ich war vollkommen am Arsch. Seelisch und körperlich. Zweitens, auf den Typen, in dessen Gewalt ich mich befand, traf das auch zu. Zuerst zu mir. Ich lag nackt in einer mit lauwarmem Wasser gefüllten Badewanne, die mitten in einem weiß gefliesten Raum stand. Die Wanne hatte zu beiden Seiten Haltegriffe, vermutlich um älteren Menschen den Ausstieg zu erleichtern. Für mich waren sie nutzlos, denn der Typ, der mir aktuell noch den Rücken zudrehte, zu ihm komme ich gleich, hatte sie dafür benutzt, um an ihn meine Handgelenke mit schwarzen Kabelbindern zu fixieren. Mir staute sich das Blut in den Armen, aber das war wohl mein geringstes Problem. Mein größtes drehte sich gerade um und grinste mich an. Er trug eine Einhornmütze. Bei Vorschulkindern im Fasching ist das süß. Er war aber kein Kind. Tut mir leid, dass ich sie töten muss, war sein erster Satz. Was man eben so zur Begrüßung sagt, wenn man zufällig in einem schlachthausgleichen Kerker auf einem Unbekannten trifft, der nackt und gefesselt in einer Badewanne zittert. Okay. Jetzt wollen Sie sicher wissen, wie es weitergeht. Gut, dann sollten wir die Uhr um einige Stunden zurückdrehen, damit Sie die Zusammenhänge begreifen. Um knapp 2 Tage etwa, als ich Engin besuchte, diesen Wahnsinnigen. Denn mit ihm, so fürchte ich, fing bei dieser katastrophal aus dem Ruder gelaufenen Geschichte alles an. Kapitel 1. Batteriesäure. Aha. Oder altmodisch mit dem Hammer? Gute Wahl. Waterboarding? Willst du denn ein Geständnis? Nee, ich will ihn ganz langsam zu Tode foltern, sagte Engin und nichts in seinem Blick gab mir Anlass, an dieser Aussage zu zweifeln. Schön, das Outfit, in dem er mir in seiner Penthouse-Wohnung im 22. Stock des Europa-Centers gegenüber saß, entsprach nicht gerade dem eines Auftragskillers. Badelatschen, Pyjamahose und ein viel zu knappes XXL-T-Shirt, das sich über den behaarten Bauch spannte wie der Darm einer aufgeplatzten Currywurst. Damit bekam man in Berlin kein Geständnis, aber sofort Theaterförderung. Der Spruch auf dem Shirt, frag lieber, wie der andere aussieht, passte hingegen ganz gut zu meiner eigenen Erscheinung. Denn für einen nicht eingeweihten Beobachter machte ich an diesem Morgen wohl tatsächlich den Eindruck, als hätte Rocky mich zum finalen Sparring ins Kühlhaus gehängt, was so fernab von der Wahrheit nicht war. Ich werde ihn als erstes mit dem nackten Arsch auf einen Aktenvernichter setzen und seine Eier bei 2000 Umdrehungen mal so richtig durcheinander quälen, fuhr Engin fort und rieb sich über die Bartstoppeln. Offenbar hatte er keine Ahnung, wie Aktenvernichter funktionieren. Wie du meinst, kommentierte ich Engins für diese Uhrzeit ungewöhnliche materialischen Ausbruch. Normalerweise lief er erst gegen 22 Uhr zur Höchstform auf, wenn seine ADHS-Pillen nicht mehr wirkten oder er sie, was häufig geschah, über den Tag hinweg einzunehmen vergaß. Doch jetzt war es erst kurz nach 7:30 morgens. Ich war überrascht, dass er mir so früh überhaupt die Tür aufgemacht hatte. Gut, er hatte mich mit den Worten »Es geht um Leben und Tod« aus dem Bett geklingelt. Doch so etwas bedeutet bei ihm kaum mehr als ein »Guten Morgen, mein Herz«. Jürgen Klopp an der Seitenlinie nach Rückstand war im Vergleich zu ihm ein Ausbund an Gelassenheit. »Scheiße, Mann, ich werde ihm sein ABC aus dem Kopf prügeln, bis er aussieht wie ich?« gab ich ihm verbale Hilfestellung. »Ja, Mann, wie du.« Er sah mich schräg an. »Was ist eigentlich passiert? Bist du mit dem Kopf auf den U-Bahn-Gleisen eingepennt?« »Sparring«, sagte ich. Und er nickte, als würde es das gemischte Hack auf meinen Schultern erklären. Nach langer Pause hatte ich vor 2 Wochen wieder mit dem Boxtraining begonnen. Und vorgestern war ich als Sparringspartner für ein 7-jähriges Nachwuchstalent eingesprungen, das ich vor 10 Jahren noch mit einem angebundenen Arm vermöbelt hätte. Heute, mit 38 Jahren auf dem Buckel und nach einer jahrelangen Fitnessabstinenz, war ich froh, dass meine Wohnung barrierefrei war. Physisch fühlte ich mich irgendwo zwischen Frührente und Pflegestufe 3. Den Entschluss, mal wieder etwas für meine Figur zu tun, hatte ich übrigens in einer grell ausgeleuchteten Umkleidekabine bei P&C gefasst, in die ein sadistisch veranlagter Raumausstatter eine Glühbirne der Marke Bleichmachendes Fettlicht hineingeschraubt hatte. Dazu einen konkav gewölbten Spiegel, in dem selbst Toni Gahn ausgesehen hätte wie das, was Privatsender sich in die Primetime kippen. Ich verstehe es nicht. Jeder Bordellbesitzer ist in der Lage, seine verkeimte Bude wie eine First-Class-Lounge auszuleuchten, in der die Rettungsringe der Mädchen wie die Wölbung eines Waschbrettbauchs aussehen. Aber in einer Umkleidekabine steht man in einem Licht, das eine winzige Speckwelle an der Hüfte zum Kreidefelsen werden lässt. Was war nur los mit den Bekleidungshäusern? Wollten die Klamotten verkaufen oder Therapiestunden für posttraumatische Belastungsstörungen? Nicht mal die InTouch vermittelt ein so gestörtes Körpergefühl. Ich merkte, wie meine Gedanken abschweiften, aber in Anbetracht der Tatsache, dass Engin gerade sagte, und danach lasse ich ihm die Luft aus dem Kopf, hatte ich offenbar nicht viel von unserer Unterhaltung verpasst. »Du magst ihn also nicht?«, fragte ich ihn während einer kurzen Unterbrechung seiner Hasstirade. »Nein.« »Anton Mildner? Genau den. Und du hast den Aktenhäcksler schon bestellt?« »Hm.« »Schön. Den würde ich dann aber vielleicht nicht hier im Wohnzimmer anwerfen,« schlug ich mit einem Blick auf den schneeweißen Teppich vor, der so dick war, dass man darauf eine Bowlingkugel aus 2 Metern Höhe hätte abwerfen können, ohne den Aufprall zu hören. Er war in der gesamten Etage ausgelegt. Eine 300 Quadratmeter Wollmatratze, von den Fahrstühlen am Kopfende bis zu den gläsernen Schiebetüren vor der Terrasse, von der man einen fantastischen Ausblick auf die City West hatte. Man kam sich in jedem Winkel dieser Wohnung vor wie der Junge aus der unendlichen Geschichte, der sich klein und unbedeutend in den Flausch dieses gewaltig weißen Flugdackels krallt. »Guter Tipp«, sagte Engin und klang wirklich dankbar. Er seufzte, kratzte sich die Stelle, an der bei anderen Menschen das Kinn sitzt, bei ihm jedoch schon der Hals begann, und schloss die Augen. Mit seiner olivbraunen Haut und dem Rasierschatten konnte ich bei seinem Anblick nicht anders, als an die Panzerknacker-Zeichnung in den lustigen Disney-Taschenbüchern zu denken. Manchmal war der Rasierschatten schon da, bevor der Pinsel wieder in der Halterung hing. Ich wartete eine kurze Weile, um ihm die Zeit zu geben, gedanklich eine Liste möglicher Hinrichtungsstätten durchzugehen, angefangen bei seinem Zweithaus am See in Mecklenburg-Vorpommern, bis zu der Tiefgarage 60 Meter unter uns. »Die Tiefgarage«, sagte er und riss die Augen auf. »Bingo!« »Okay, gute Wahl. Kamera überwacht macht es ja doppelt Spaß. Aber bevor du in den Baumarkt fährst, um die Plastikplan und die Phil Collins CD zu kaufen, könntest du mir vielleicht noch einen klitzekleinen Gefallen tun?« sagte ich und brachte Daumen und Zeigefinger in eine Position, mit der Frauen sich gerne über das beste Stück ihrer Ex-Männer lustig machen. »Welchen?« »Beantworte mir nur eine winzige Frage. Ob es im Baumarkt Phil Collins CDs gibt? Wer zum Geier ist Anton Mildner?« Und hier höre ich jetzt auf vorzulesen. Du bekommst die gebundene Ausgabe für 19,99 Euro und das Buch an sich hat insgesamt 366 Leseseiten. Kommen wir ganz flink zu meinem Fazit, denn das Interview wartet ja auch noch. Das Buch hat mich richtig, richtig gut unterhalten. Also ich finde, gerade an dem Part, den ich gerade vorgelesen habe, merkt man einfach, in welche Richtung es geht. Es ist lustig, es ist spannend. spannend und es packt einen einfach und unterhält einen. Also Achtung, kein typischer Fitzek-Thriller, habe ich vorhin schon mal ganz kurz erläutert. Die Mischung ist so unglaublich gut. Ich hoffe, die beiden schreiben weitere Bücher zusammen. Denn ich bin absolut überzeugt von Schreib oder Stirb von Sebastian Fitzek und Micky Beisenherz. Ich bin nur so durch die Seiten geflogen. Ich fand es ja total spannend. Wie läuft das denn ab, wenn man mit jemandem ein Buch zusammenschreibt? Achtung, kleine Spoilerwarnung. Diese Antwort bekomme ich nachher von Sebastian persönlich beantwortet, denn die Frage musste ich einfach stellen. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es abläuft, wenn Sebastian Fitzek ein Buch mit Micky Beisenherz schreibt. Merkt man den Unterschied zwischen den verschiedenen Parts? Und soll ich dir was sagen? Nein, ich finde es ein so grandioses Buch. Erstens, die Story ist mega gut ausgedacht. Also sie ist so real geschrieben, dass man sich einfach nur vorstellt, wie es halt im wirklichen Leben passiert. Und das mag ich ja wirklich besonders gerne. Und dann hat man einfach diesen packenden Schreibstil und hat eine richtig ernste Situation. Und dann musst du aber im nächsten Satz einfach so lachen, weil einfach etwas so Lustiges passiert oder geäußert wird. Hat mir alles in allem wirklich richtig gut gefallen und es ist auch meiner Meinung nach ein Buch für jeden, weil es einfach diese Mischung hat, von der ich die ganze Zeit spreche. Und deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, was du zu dem Buch sagen wirst. Vielleicht hast du ja wirklich vor, das Buch zu lesen. Vielleicht hast du es dir auch schon vorbestellt. Sehr vorbildlich, wenn dann. Denn heute ist, wie gesagt, der Release-Tag. Ich werde jetzt mit Sebastian Fitzek sprechen. Mit Micky Beisenherz bin ich leider nicht zusammengekommen. Micky, falls du diese Folge hier hörst, ich muss ja wirklich gestehen, ich habe Micky Beisenherz gar nicht erst angefragt. Schande über mein Haupt, wirklich, ehrlich. Ich ärgere mich richtig, aber vielleicht hole ich das nach. Ich werde mir diese Chance auf jeden Fall nicht entgehen lassen, definitiv nicht. Micky, eine ganz, ganz große Entschuldigung meinerseits. Ich weiß, du wirst dir diese Folge hier anhören. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, aber ich lasse dich auf jeden Fall auch noch zu Wort kommen und werde da auf jeden Fall was planen. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Jetzt kommt erstmal das Interview mit Sebastian Fitzek. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview. Danach hören wir uns nochmal ganz kurz und eventuell gibt es auch nochmal ein Gewinnspiel zu dem heutigen Buch. Wer weiß, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Viel Spaß!
Ja, Sebastian, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich bin mega aufgeregt.
Gerne. Alles gut.
Ich kann es dir immer wieder sagen. Es ist unglaublich, dass ich heute mit dir reden darf. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten, stell dich doch gerade mal mit eigenen Worten vor.
Ja, also ich bin Sebastian Fitzek und ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, dass ich anderen Albträume machen darf. Meine eigenen Albträume verarbeite ich zu Psychothrillern und kann danach ganz beschwingt durchs Leben gehen und belasse das Ganze dann bei anderen. Also insofern ist es eine ganz gute Arbeitszeit.
Das glaube ich. Am 30. März steht ja etwas ganz Neues an. Und zwar hast du da eine Neuveröffentlichung mit dem Micky Beisenherz.
Richtig.
Magst du uns mal ganz kurz erzählen, um was geht es in dem Buch?
Ja, gern. Also es geht um einen Literaturagent. Das sind Menschen, die, wenn du jetzt ein Buch geschrieben hast und du willst es nicht direkt an den Verlag schicken, weil du dir Sorge hast, dass es da gar nicht gelesen wird, dann sucht man sich einen Literaturagenten, eine Literaturagentin, die meistens in einem Verlag schon gearbeitet hat und die dann versucht, für dich einen Vertrag zu bekommen, dass dein Buch veröffentlicht wird. Dieser Literaturagent, David Goller, kriegt ein diabolisches Angebot von einem Patienten der Psychiatrie, der sagt, ich möchte, dass du ein Buch von mir rausbringst, mir einen Vertrag verschaffst, dass es auf Platz 1 der Bestseller ist und dieses Buch musst du übrigens auch noch schreiben. Wenn du das tust, dann wirst du das Leben eines Mädchens retten, was gerade vermisst wird. Wenn du es nicht machst, dann wird es halt sterben. Und der Literaturagent, der muss sich jetzt überlegen, gehe ich auf dieses Angebot ein und mache einen Verrückten berühmt? Oder nehme ich in Kauf, dass eventuell, wenn ich untätig bleibe, dieses Mädchen stirbt? Also soll ich schreiben oder wird es sterben? Schreib oder stirb ist tatsächlich auf der einen Seite, das ist der Psychothriller-Plot, aber es ist auch, die Hauptfigur hat einen sehr kruden Sinn für Humor, einen sehr ausgefallenen Sinn für Humor. Man kann also auch an der einen oder anderen Stelle lachen, glaube ich auch herzhaft lachen, trotz des spannenden Plottes. Und dafür zeichnete sich dann auch unter anderem eben Micky Beisenherz verantwortlich.
Und wie kam die Zusammenarbeit mit Micky Beisenherz?
Ja, die reicht wirklich schon Jahrzehnte zurück. Wir haben uns einmal kennengelernt bei einem Radiointerview bei KISS FM in Berlin, wo er eine Talkshow hatte, wo ich glaube 2 Stunden lang keine Musik gespielt wurde, was völlig abstrus ist für einen Berliner Radiosender, wo eigentlich nur Musik gespielt wird. Und wir haben uns auf einmal verstanden und so gesagt, komm du, lass uns mal was machen, weil du liest gerne Thriller und auch meine und ich lese gerne das, was du schreibst, auch mittlerweile bei einem Stern, die Kolumnen. Und vielleicht können wir es schaffen, dass wir einen Thriller schreiben, der aber real ist. Das heißt also nicht so Schenkelklopfhumor, so ein trottliger Kommissar, der, das mag ich ja auch gerne, aber das eben, das wollten wir nicht, wo einer in Fettnäpfchen nach dem nächsten geht, wo die Komödie im Mittelpunkt steht, sondern wo man sagt, nee, das ist schon ein Thriller, wo einem aber häufig das Lachen im Hals stecken bleiben kann, das könnten wir doch gemeinsam machen. Das hat dann aber weit über 10 Jahre gedauert, bis wir diese theoretische Idee in die Tat umgesetzt haben. Und das war dann so, dass ich eine Idee hatte, einen ganz groben Rohentwurf geschrieben habe, ihm den zugeschickt habe und gesagt habe, meinst du nicht, das wäre so ein gemeinsames Projekt? Ja, und da sagt er, ja, nee, findet er auch gut. Auch ich hatte schon ein bisschen Humor, ein bisschen angelegt und dann hat er gesagt, lass uns was gemeinsam machen.
Und wie kann man sich die Zusammenarbeit vorstellen?
Es war so, dass ich den ersten Entwurf geschrieben habe. Da waren schon die Figuren und die Handlungsverläufe und unvermittelter Schluss. Das war schon irgendwie fertig. Aber es war natürlich wie so jeder erste Entwurf. Hemingway sagt, der erste Entwurf ist immer Mist. So war das also. Man konnte schon sehen, wo die Reise hingeht, aber es war noch nicht fertig. Und das hat er dann überarbeitet und wieder zurückgeschickt. Und ich habe es dann wieder überarbeitet und wieder zurück. Und dann haben wir so Ping-Pong gespielt.
Und wie lange hat dieses Hin- und Herschicken in Anführungszeichen gedauert? Also wie lange habt ihr an dem Buch geschrieben?
Das war schon über ein halbes Jahr, muss man sagen, dass es hin und her ging. Und bis wir dann so zufrieden waren, dass es dann nochmal ins Lektorat ging und vom Lektorat gab es ja dann auch wiederum Anmerkungen. Allerdings nicht ganz so viele, muss man tatsächlich sagen, weil offensichtlich eben wir schon relativ viel im Vorfeld ausgemerzt hatten. Ja, also das hat schon eine Weile gedauert. Vom ersten Entwurf, ja, ist es meistens so, dass von dem ersten Satz, bis es dann im Regal steht, ein Jahr ungefähr dauert.
Ist das auch so dein Rhythmus, wenn du ein Buch veröffentlichst, das du alleine geschrieben hast?
Kann man schon sagen, weil es ist jetzt nicht dadurch, dass es sich unbedingt schneller schreibt, nur weil jemand anderes mit dabei ist. Ist aber auch, das muss man sagen, eigentlich eher ein gutes Zeichen, dass es nicht länger gedauert hat. Mhm. Weil man hätte ja denken können, dass wir beide so eine Egos haben und am Ende jeder sagt, meine Idee ist aber besser als deine. Aber da hat das Bauchgefühl, was wir vor der Zusammenarbeit hatten, uns nicht betrogen, dass wir wirklich gemerkt haben, okay, wir müssen uns das jetzt nicht beweisen und wir haben beide Spaß an dem Projekt und die bessere Idee, die bessere Pointe, die bessere Wendung, der bessere Satz, der ist es dann am Ende, egal von wem er kommt.
Gab es Situationen, wo ihr beide gesagt habt, boah, nee, also im Nachgang, das müssen wir rausnehmen oder das passt jetzt doch nicht mehr so ganz?
Ja, natürlich auch so viele wir hatten sehr viel Tagesaktuelles auch drin, was dann grundsätzlich bei einem Buch, bei dem man nicht weiß, wann es überhaupt gelesen wird, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so zeitgemäß in 1-2 Jahren. Das ging auch vom Namen. Dieses Buch zeichnet sich auch im Unterschied zu meinen anderen auch dadurch aus, dass es in der Verlagswelt verankert ist. Es ist also für alle, die Bücher mögen, die kriegen auf jeden Fall einen Einblick, wie so ein Buch erstmal entsteht, weil der soll ja ein Buch schreiben. Und dieser Verrückte in der Psychiatrie, der sagt, ich leite dich jetzt mal da durch. Das Buch handelt im Übrigen von einem Literaturagenten, der ein Angebot bekommt aus einem Psychiatrie. Also er erzählt genau die Geschichte, die der gerade erlebt. So, und jetzt schicke ich dich auf dein Abenteuer. Und er hat viele Sachen für ihn vorbereitet, nach dem Motto, du wirst das alles erleben, du musst es einfach nur runterschreiben und das ist dann schon das fertige Buch. Man merkt also, auf der einen Seite ist ein Crashkurs so ein bisschen kreatives Schreiben, auf der anderen Seite ist es ein Hinblick hinter den Kulissen, wie der Literaturbetrieb abläuft, wie kommt ein Buch überhaupt zum Verlag, wie wird es verlegt, was arbeiten für Leute im Hintergrund, von denen man sonst nie irgendetwas hört, wenn man sich mit Büchern beschäftigt. Also das ist vielleicht auch noch eine ganz interessante inhaltliche Ebene für Menschen, die gerne Bücher lesen.
Was würdest du tun, wenn es einen öffentlichen Fall geben würde, der exakt nach einem deiner Bücher handelt, sage ich mal? Wie würdest du dich fühlen?
Naja, Natürlich wäre das erstmal ein sehr unangenehmes Gefühl. Es ist mir ja schon quasi unangenehm, dass nur eine weltweite Pandemie im Mittelpunkt steht mit vielen Verschwörungstheorien, Ausgangssperren etc. Wie immer. Ich will ja immer in der Fiktion bleiben. Es würde mich allerdings nicht wundern, und zwar aber nicht deswegen, weil mein Buch als Blaupause genommen wird, sondern weil ich ja meistens etwas aus der Realität nehme und es abmildere. Das heißt also, das, was ich geschrieben habe, ist schon durch die Realität inspiriert. Wenn ich die Frage stelle, ob ich nicht eine Sorge habe, dass das mal benutzt wird, muss ich sagen, naja, es ist ja meistens schon so da gewesen. Es wurden mir ja schon Menschen entführt. Es wurden ja schon, zumindest auch, ich kann jetzt nicht spoilern, das Motiv, was dahinter steht. Aber das wurde halt auch schon in der Realität so gemacht. Da bin ich fest für Überzeugung, dass Psychopathen brauchen keine Anleitung aus Büchern. Die kriegen das ist ja auch nicht so, dass man sich bewusst entscheidet. Man ist jetzt 65 Jahre alt, man hat ein tolles Leben als Widerspruchssachbearbeiter im Bauordnungsamt geführt und jetzt mit der Rente sagt man sich, ach komm, jetzt gehe ich mal in den Baumarkt, kauf mir eine Axt und leg los. Das macht ja keiner, sondern das hat ja eine Ursache. Ja, und die Ursache, warum man etwas Böses tut, die wird ja nicht durch das Lesen eines Buches gelegt oder auch nicht das Hören eines Musik oder sondern die Ursache liegt meistens ganz, ganz, ganz woanders. Und das ist auch der Sinn von einem guten Thriller, das zu verstehen unter anderem, wo diese Ursache liegt und wie man eventuell verhindern kann, dass es in Zukunft wieder dazu kommt.
Bist du eigentlich noch aufgeregt, wenn du kurz vor einer Veröffentlichung stehst?
Also ich bin ja theoretisch immer aufgeregt, bin ja immer nervös, so ein etwas hektischer Typ. Und ja, natürlich, weil es ist ja immer wieder was Neues. Ich versuche mich ja nicht so zu wiederholen, aber ich glaube, selbst wenn ich eine Reihe schreiben würde und an 243 käme raus, würde ich trotzdem immer noch aufgeregt sein, weil man weiß ja nicht, was passiert. Das ist so ein bisschen wie, du bringst dein Kind zum Schulbus zur Klassenfahrt, ja, und du bist auf der einen Seite froh und glücklich, dass du jetzt groß genug bist, um die Welt zu erkunden. Vielleicht bist du auch ein bisschen froh, dass es ein bisschen ruhiger ist jetzt zu Hause die nächsten Tage. Aber du hast natürlich auch Sorge, was passiert denn da jetzt eigentlich? Und kommt das auch heil wieder zurück? Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und diese Sorgen, die hat man immer, wenn man sozusagen sein Baby im übertragenen Sinne, sein Buch halt in die reale Welt entlässt.
Liest du dir eigentlich Negativrezensionen durch? Nimmst du dir diese zu Herzen oder hast du da eine klare Distanz aufgebaut?
Also ich habe da sehr viel drüber auch geschrieben schon, weil mich diese Frage sehr bewegt hat, sehr lange bewegt hat, auch im Hinblick auf meine Kinder, weil das ist ja ein Irrglaube zu denken, dass nur Autorinnen und Autoren Rezensionen bekommen würden. Mittlerweile bekommt das halt jeder. Also jeder, der irgendetwas postet, bekommt einen Kommentar darunter. Jeder. Und ob das Hotels sind, sogar als Restaurants sind, aber auch eine Kassierer im Supermarkt muss damit rechnen, irgendwo, heute hat der Herr Müller aber einen schlechten Tag zu lesen. Lehrer werden bewertet und vor allen Dingen werden Schülerinnen und Schüler bewertet, die wiederum probieren, sich möglichst gut darzustellen in der Öffentlichkeit. Und wie geht man dann damit um? Weil einerseits können wir nicht als völlig kritiklose Wesen durch die Welt gehen und nur auf die positiven Stimmen achten. Andererseits ist keiner von uns dafür geschaffen, unter einem Foto von sich beispielsweise 20 Kommentare täglich zu lesen. Oder man kann auch sagen, halt dich fern. Aber was sagst du jemandem, der ganz genau weiß, dass er gerade auf dem Schulhof von irgendeiner Clique gemobbt wird, die sich das Maul zerreißt in irgendeiner Gruppe über ihn? Da ist die Neugierde zu lesen, was wird denn über mich geschrieben, ja größer. Man kann sich kaum fernhalten. Also ich habe da viel, viel, viel drüber nachgedacht. Ist auch ein guter Romanstoff im Übrigen und bin einfach zu einer ganz banalen Erkenntnis gekommen, dass ich mir ganz genau angucke, was die Intention des Kritikers oder der Kritikerin ist. Und das ist immer das, was ich auch wirklich allen, auch meinen Kindern eben rate. Es gibt ja Kritiker, wie beispielsweise meine Lektorin, meine Literaturagentin, meine Managerin, meine Verlobte, Freunde, Bekannte und sowas, die meistens gar kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn sie etwas lesen. So, das sind Menschen, Mentoren kann man sie nennen, wie auch gute Lehrer, gute Trainer, gute Eltern, ja, im positiven Sinne, die üben Kritik, um dass es dir besser geht. Wenn ich Kritik an meinem Kind übe, weil es irgendwie nicht mit der Gabel, sondern mit den Händen ist, dann ist das aber nicht, weil ich mich selbst verwirklichen werde. Das ist nämlich der Hauptteil der Kritik, den wir auch im Netz haben. Menschen, die eben sich selbst darstellen wollen, denen du eigentlich völlig egal bist. Weil ob dein Buch, das nächste Buch jetzt besser wird oder nicht, ist scheißegal. Wir wollen Klicks oder Auflagenstärke haben, Einschaltquote haben oder kostenlose Bücher zugeschickt bekommen etc. Da gibt es viele Gründe. Diese Rezensionen haben ihre Berechtigung, weil es Verkaufsempfehlungen sind, aber gar nicht an mich gerichtet. Und insofern, wenn die Kritik an mich persönlich gerichtet ist, mit der Intention, dass ich besser werde, dann lese ich mir alles durch. Deswegen habe ich auch meine E-Mail-Adresse in jedem meiner Bücher. Und das ist etwas, was auch mit Klarnamen an mich gerichtet ist. Wenn es aber anonyme Internetrezensionen sind, die auch gar nicht für mich sind und wo ich den Verfasserinnen und Verfasser eigentlich egal bin, dann habe ich sowas wie einen eingebauten Spamfilter in den Augen und in den Ohren, weil die Lebenszeit, dann richte ich mein Leben nach jemandem aus, dem ich völlig egal bin. Und das darf nicht passieren.
Das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt. Also ich stehe da ganz auf deiner Seite, habe da genau denselben Eindruck wie du. Ja. Unsere Zeit neigt sich ja leider schon.
Ja, leider, ich quatsche halt sehr viel. Ja,
aber das ist super schön. Ich könnte dir stundenlang zuhören, Sebastian. Also. Aber eine Sache möchte ich noch ansprechen.
Gerne, gerne.
Also von mir aus einfach war, wir haben vorletztes Weihnachten gemeinsam gewichtelt. Kannst du dich daran erinnern?
Ja. Da kann ich mich sogar dran erinnern. Roxanne spricht man nicht doch aus, oder? Ja, Roxanne. Ja, gut, das werde ich mir merken. Roxanne ist ein schöner Titel von Sting und einer meiner Lieblingsfilme früher gewesen, aber schon ein bisschen länger her.
Also
sehr, sehr lange her. Man merkt, ich bin schon etwas älter.
Das wollte ich damit jetzt nicht sagen, aber ja, ich freue mich total, dass du dich dran erinnern kannst. Ich würde dir jetzt einfach nochmal so ein Schlusswort überlassen, ob du jetzt nochmal schön die Werbetrommel rührst oder dich bedanken möchtest. Mhm. Das mache ich üblicherweise so in meinen Folgen und bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei dir für diese Zeit. Das ist mir wirklich eine sehr, sehr große Ehre, wirklich.
Danke, danke, danke. Nee, aber es hat mir großen Spaß gemacht und ich bedanke mich bei dir, Roxanne. Und ich kann immer nur sagen, ich probiere mich nicht zu wiederholen und jetzt auch mit Micky Beisenherz, da liegt die Gefahr auch nicht nahe, dass ich mich wiederhole. Aber es ist natürlich auch ein Risiko für alle, die denken, okay, ich will jetzt den Heimweg reloaded haben oder sowas. Das wird es auch nicht. Also den Tipp, immer gebe ich den Tipp, lest euch die Leseproben durch. Die gibt es ja glücklicherweise überall im Netz und macht euch ein eigenes Bild davon, ob das etwas ist, was euch vom Stil her zusagen könnt, damit man nicht die Katze im Sack kauft. Oder geht in eine Buchhandlung, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig und lest mal die ersten Seiten da. Das erlauben die ja alle, wenn man am Café vielleicht noch sitzt. Und dann hoffe ich, dass ihr euch auf was Neues einlasst.
Das war mein Interview mit Sebastian Fitzek. Und wie hat es dir gefallen? Gib mir unbedingt ein Feedback. Wir hatten leider nicht allzu viel Zeit, aber es ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, dass es das letzte Interview war. Wer weiß, was da so in Planung ist. Ich verrate nichts. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was noch kommt und möchte dir jetzt noch sagen, dass morgen ein Gewinnspiel online geht. Ja, ich verlose nochmal 2 Exemplare von Schreib oder Stirb. Eventuell ist eines davon sogar signiert. Muss ich mal gucken. Ich weiß es gar nicht so recht. Schau auf jeden Fall auf meinem Instagram-Account vorbei und lass dir diese Chance nicht entgehen. Ich freue mich sehr über deine Teilnahme. Ich freue mich sehr, dass du die Folge heute angehört hast. Vergiss nicht, mich hier auf Spotify zu bewerten oder auf der Plattform, wo du hier meinen Podcast hörst, da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen, denn das ist eine sehr, sehr große Unterstützung für mich. Vielen Dank, dass du diesen Tag heute mit mir, ja, zelebriert hast. Nicht nur mit mir, sondern auch mit Sebastian Fitzek und Micky Beisenherz. Happy Release Day, ihr beiden. Ich hoffe, euer Buch wird so durch die Decke gehen. Es ist ein absolutes Highlight von mir. Und somit verabschiede ich mich für heute von dir. Wir hören uns am Sonntag wieder. Da gibt's die nächste Folge von Roxys Podcast. Die Folge heute ist einfach mal so ein bisschen außerplanmäßig online gegangen, weil heute der Release Day von Schreib oder Stirb von Sebastian Fitzek und Micky Beisenherz ist. Und ja, fühl dich gedrückt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!